verhofft. Ich wollte sagen, schön für dieses Lied und ich hoffe, dass diese Predigt dazu beiträgt, dass unser innerer Mensch gestärkt wird heute Morgen. Das ist das Ziel einer jeglichen Predigt und wie wir es gemerkt haben und jeder weiß ein Lied davon zu singen, der schon über 30 ist und naja, meistens erst so ab 40 fängt es dann an, dass man merkt, ja tatsächlich, der äußere Mensch zerfällt, aber der innere darf wachsen. Als ich mit etwas über 40 nochmal ins Fußballspielen einstieg, merkte ich auch, mein Kopf war schon längst immer da, wo der Ball ist, nur die Füße waren leider nicht mehr so schnell. Ja? So ist das im Leben, damit müssen wir leben. Ich möchte einsteigen mit einer Frage an euch. Tim hatte das schon ein bisschen angekündigt. Was für Arten des Glaubens kennen wir? Oder vielleicht ein bisschen leichter ausgedrückt, was für Begriffe kennt ihr des Glaubens? Also Tim hat ja schon gesagt, Kleinglaube, großer Glaube. Was gibt es noch für Arten oder Begriffe, die wir kennen? Bitte? Ja, als, so richtig als Begriff. Ja, Vertrauen ist ja eine Erklärung, was Glauben ist. Senfkornglaube. Ein Kinderglaube, okay, ja. Ein brennender Glaube, Aberglaube. Wachsender Glaube. Das ist wirklich eher die Liebe bezeichnen, die sich aufopfert. Ich habe ein paar Sachen gesammelt, es sind schon ein paar Sachen dabei gewesen, die ich ebenso auch drin hatte. Wir kennen vielleicht zusätzlich noch den Schöpfungsglauben. Ja? So, das wird jetzt hier ein bisschen ein Gemenge werden. Also großer Glaube, kleiner Glaube, Senfkornglaube wurde genannt, Heilsglaube, Schöpfungsglaube, Unglaube, kennt die Bibel auch noch, Glaube der Berge versetzt, da hatten wir jetzt noch Glauben wie ein Kind. Genau, also wir merken, es gibt eine ganze Menge an Arten des Glaubens in der Bibel. Und das, was wir jetzt hier haben, ist fast alles neutestamentliche Glaubensbegriffe. Wir haben noch nicht einmal die hebräischen Begriffe des Alten Testamentes für Glauben. Das sind nochmal so viele. Ja. Ich möchte mich aber heute Morgen konzentrieren auf den Bereich, der uns vielleicht auch am meisten Verwirrung schafft. Schöpfungsglaube, Heilsglaube, da sind wir, glaube ich, so ein bisschen safe drin unterwegs, also sicher unterwegs. Glaube der Berge versetzt, können wir uns wahrscheinlich auch was darunter vorstellen. Aber so, wenn wir dann irgendwie lesen, ja, was ist denn jetzt kleiner Glaube, Senfkornglaube, großer Glaube oder sowas, dann wird es schon ein wenig schwieriger. Und es gibt eine ganz interessante Erzählung von Jesus in Matthäus 17, Vers 14 folgende. Und parallel dazu haben dann auch Lukas und Markus dementsprechend berichtet, ein bisschen umfangreicher oder eine andere Betonung. Und diese Stelle beinhaltet alle vier Arten des Glaubens. Sie ist einzigartig im Neuen Testament. Und Jesus kam gerade von dem Berg der Verklärung runter mit Jakobus, Johannes und Petrus. Und unten am Fuß des Berges war der Rest seiner Jünger versammelt und da war schon voll der Tumult im Gange. Und wir lesen auch jetzt mal, warum. Und als sie zur Volksmenge kamen, näherte sich ihm ein Mann, fiel vor ihm auf die Knie und sagte: Herr, erbarme dich über meinen Sohn, denn er ist mondsüchtig und leidet schwer. Denn oft fällt er ins Feuer und oft ins Wasser. Und ich habe ihn zu deinen Jüngern gebracht, aber sie konnten ihn nicht heilen. Jesus aber gab zur Antwort: O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt ihn hierher zu mir. Und Jesus richtete sein Machtwort an ihn und der Dämon fuhr aus von ihm und der Junge war von jener Stunde an geheilt. Darauf kamen die Jünger zu Jesus, als sie allein waren und fragten: Warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sagte zu ihnen: Wegen eures Kleinglaubens. Denn Amen, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet, auch nur wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berge sagen: Versetze dich von hier nach dort, und er wird sich versetzen. Und nichts wird euch unmöglich sein. Markus berichtet noch zusätzlich die etwas längere Unterhaltung mit dem Vater und einschließlich dann auch in dieser Unterhaltung diese verzweifelte Bitte des Vaters: Aber wenn du etwas kannst, so habe Erbarmen mit uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihnen: Wenn du das kannst, dem Glaubenden ist alles möglich. Sogleich schrie der Vater des Kindes und sagte: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und bei der Frage der Jünger, warum sie den Dämon nicht austreiben konnte, ergänzt Markus in Vers 29: Diese Art kann durch nichts ausfahren als nur durch Gebet. Und in manchen Handschriften steht das eben auch bei Matthäus noch drin. Allerdings die etwas qualifizierten Handschriften haben das nicht mehr. Und deswegen haben es die neuen Bibelübertragungen auch nicht mehr, dass das eben in unserer Matthäusstelle auch steht. Allerdings sagt Matthäus, berichtet in Matthäus 21, Vers 21, dann genau diesen gleiche Aussage Jesu: Wenn ihr betet, dann. Aber dazu später noch. Lasst uns mal einsteigen in diese Szene, die wir da so als erstes uns gegenübersteht. Wir haben da zuerst einen völlig verzweifelten Vater, der seinen einzigen Sohn zu Jesus bringt. Und Lukas berichtet uns, dass es sein einziger Sohn war. Also das war sein Erbe, sein Stolz, seine Freude und seine ganze Lebenshoffnung, auch seine Lebensversicherung. Dieser eine einzige Sohn. Und dieser Junge ist von einem Dämon besessen, der dann auch noch irgendwelche Krankheiten hervorgebracht hat, was wir immer wieder im Evangelium lesen, wie Mondsüchtigkeit und vielleicht dann auch Epilepsie, da ist man sich nicht ganz sicher. Denn der Junge fiel oft in Feuer und Wasser. Und was wir hier wirklich haben, ist eine äußerste Notsituation bei dem Vater. Mondsüchtigkeit, stellt euch mal vor, das wäre jetzt euer Kind. Also Schlafwandeln ist ja vielleicht noch okay, damit würden wir irgendwie klarkommen, da würden wir Sicherungen einbauen und so weiter und so fort. Aber stellt euch vor, euer Kind wäre besessen. Es würde ständig sich verletzen. Was für ein Grauen. Und was für eine Verzweiflung, völlige Hilflosigkeit bei den Ärzten und wahrscheinlich eine erlöschende Hoffnung, dass der eigene Sohn lange leben wird. Denn der Vater sagte Markus, der Dämon versucht, ihn umzubringen. Das ist die Situation. Kein Wunder also, dass dieser Vater in seiner äußersten Verzweiflung sich vor Jesus auf die Knie wirft und ruft: hilf mir, Kyrie eleison, daher kommt das. Hab Erbarmen, Herr, hab Erbarmen mit mir, hab Erbarmen mit uns. Wir können es nicht mehr aushalten, diese Situation. Und oft in anderen Situationen haben wir genau diese ähnlichen Aussagen dann gegenüber Jesus, die kananäische Frau: Jesus, hilf mir! Befrei meine Tochter. Oder die blutflüssige Frau, die am Ende ihres Lebens war. Blinde, Lahme, Aussätzige, überall immer wieder dieses: Hab Erbarmen mit uns in äußerster Notsituation. Und sie alle waren immer am Ende ihrer Möglichkeiten. Keiner konnte ihnen mehr helfen. Keine Ärzte, keine Medizin. Und in unserer Situation nicht einmal die Jünger Jesu konnte ihnen noch helfen. Und vielleicht auch eine Situation, die wir ganz gut aus unserem eigenen Leben kennen, auch unserem Gemeindeleben kennen. Auch unter uns haben wir nicht wenige, die krank sind und wir können ihnen nicht helfen. Und vielleicht ist da auch genauso bei uns oft diese Frage da, warum nicht, Herr? Warum können wir nicht heilen? Warum handelst du nicht? Warum erhörst du unsere Gebete nicht? Und dieser Vater hatte ja das Recht gehabt, zu den Jüngern zu gehen, denn es wird uns ja berichtet, dass in Matthäus 10 Jesus sie ja schon mal aussandte und sie tatsächlich bei der Verkündigung des Reiches Gottes Kranke heilten, Tote auferweckten, Dämonen austrieben und so weiter und so fort. Also sie konnten zu dem Zeitpunkt es aber jetzt nicht. Aber dieser Wunsch oder diese Möglichkeit, hier wäre ich vielleicht an der richtigen Adresse, war berechtigt vom Vater. Doch jetzt versagten die Jünger. Sie konnten ihn nicht heilen, sodass sie sogar, und so berichtet uns Markus, mit den Schriftgelehrten, die dann ebenso da waren und sich in dieser Zeit, wo Jesus dann eben auf dem Berg war, sich versammelt hatten unter den restlichen Jüngern, unter den restlichen Neun, dann eben mit denen in Streit gerieten darüber, dass sie jetzt diesen Jungen nicht heilen konnten oder befreien konnten. Schon eine sehr merkwürdige Szene wahrscheinlich. Und so war ein ganz schöner Tumult im Gange, als Jesus dann mit Johannes und Jakobus und Petrus von dem Berg runterkam zu seinen Jüngern, die er hat unten gelassen. Da standen sie dann mit erhitzten Gemütern bei den Streitenden und einer echt großen Enttäuschung bei dem Vater. Und ich dachte so bei der Szene, Mensch, das ist doch etwas, das kennen wir doch auch. Ist es nicht so, dass wir... auch wir Christen ganz häufig uns über Versagen in Streit geraten, dann über diese Themen streiten, aber die, um die es wirklich geht, dann vergessen? Wie oft hat sich die Christenheit über Theologie in die Haare bekommen? Und dann die verloren gehen, die das Evangelium brauchen, vergessen. Und so auch hier. Da kommen die in Streit und der Vater mit dem Jungen wird vergessen. Das Thema der Streit war wichtiger. Das Schöne ist, dass der Vater sich nicht enttäuscht abwendet und sagt, okay, ich habe es versucht, keine Chance. Muss ich wohl mitleben, dann mache ich jetzt das Beste raus, genieße die Zeit mit meinem Sohn, solange ich ihn noch habe. Oder er dann doch vielleicht irgendwo mal ertrinkt oder im Feuer verbrennt oder was auch immer. Nein, der Vater geht nicht nach Hause, sondern er wendet sich an Jesus. Er sieht, dass er kommt, rennt zu ihm, weg aus der streitenden Menge, wirft sich ihm vor die Füße und bittet ihn zu helfen. Und das lehrt uns, dran zu bleiben. Und einfach zu sagen, Herr, vielleicht auch ein bisschen demütig, ich habe es nicht im Griff, aber du kannst alles. Und dann kommt diese überraschende Antwort von Jesus und sie ist wirklich für uns, also auch für alle Theologen ist das wirklich irgendwie sehr merkwürdig, warum Jesus dann auf einmal diese Aussage macht, und sie wird uns von allen Evangelisten berichtet, oh du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht, wie lange soll ich noch mit euch zusammen sein? Wie lange euch noch ertragen? Bringt ihn mir her. Und das Einzige, was wir merken können, ist, Jesus, glaube ich, war wirklich frustriert. Jesus war frustriert und genervt und machte seinem Frust hier wirklich Luft darüber, dass dieses Volk, zu dem er gesandt wurde, sein Eigentum, ihn nicht annahm. Denn er zitiert hier aus 5. Mose 32, Vers 25 und dort spricht Mose und Gott vom sündigen und abtrünnigen Israel als einem verkehrten und bösen Geschlecht von untreuen Kindern. Und wir merken, Jesus erlitt nicht nur eine körperliche, seelische Passion, sondern auch eine geistliche Passion. Das nicht angenommen werden, ihm nicht vertraut werden, ihn nicht anerkannt zu haben als den Sohn, des Vaters und Gottes, machte etwas mit seinem Geist auch und ließ ihn schon vor der Passion lange leiden. Jesus litt unter dem Unglauben seiner Zeitgenossen. Leidet er vielleicht manchmal auch unter unserem Unglauben, dass wir ihm nicht vertrauen? Und das führt uns dann zu einer sehr wichtigen Aussage auch über das Scheitern der Heilung bei den Jüngern. Jesus führt dies aber vor allem beim Vater und seinen Zeitgenossen zurück eben auf dieses ungläubig und verkehrt. Und wir befinden uns ja immer noch in der Übergangsweise vom Alten Testament zum Neuen Testament, zum Neuen Bund. Und ungläubig im Licht des Alten Testamentes meint nicht, ich glaube nicht, dass Gott ist, sondern ungläubig im Alten Testament heißt, ich mache mich nicht an Gott fest. So wie es Noah gemacht hat, so wie es Abraham gemacht haben. Gott sprach, Gott handelte und daran machten sie sich fest und rückten nicht mehr von ab, sondern hielten es fest, das Wort Gottes, und blieben dran. Das ist vom Alttestamentlichen her die Bedeutung dieses Ungläubigsein, dieses Zitates aus dem 5. Buch Mose, was Jesus hier mitgibt. Und verkehrt zielt mehr auf die Jünger ab, die auf diese eigene Stärke vertrauten, anstatt auf Gott, und damit eine mangelnde Gottesverbindung aufzeigen. Deshalb dann auch diese Aussage am Ende, diese Art kann nur durch Gebet ausfahren. Es braucht also dieses Gebet, diese aktive Beziehungsführung, auf die Jesus hier seinen Finger legt zum Vater, so wie er das vorgelebt hat, damit wir in seinem Willen unterwegs sind. Und wie gut ist aber, dass Jesus nicht bei seinem Frust stehen bleibt, genauso nicht wie der Vater bei seiner Enttäuschung bleibt und sich abdreht, wendet sich auch Jesus nicht ab, sondern er kriegt das unter die Füße und erbarmt sich dem Vater und dem Sohn, spricht sein Machtwort aus und der Sohn wird geheilt. Und vielleicht auch das für uns ein leuchtendes Vorbild. Wie oft geben wir schnell auf, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es uns wünschen. Dann nehmen wir es einfach hin. Ärgern uns vielleicht über die Umstände, aber wenden uns ab und bleiben nicht dran, wie der Vater und wie Jesus. Und vielleicht auch hier ein kleiner Fingerzeig, Vater, komm. Verändere mein Herz, verändere meinen Charakter, dass ich vielleicht nicht so schnell aufgebe, sondern dranbleibe. Und dann nimmt uns die Erzählung von Matthäus in eine sehr private Jüngerunterweisung mit hinein. Als Vorbereitung schon für die Jüngergemeinde nach Pfingsten. Hier haben wir, merken wir in dieser Textstelle schon eine Grundlagenlegung von Jesus über das Thema Glauben. Und dann lesen wir eben, darauf kamen die Jünger zu Jesus, als sie allein waren und fragten, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Er aber sagt zu ihnen, wegen eures Kleinglaubens. Denn Amen, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet, auch nur wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berge sagen, versetz dich von hier nach dort und er wird sich versetzen. Und nichts wird euch unmöglich sein. Und jetzt sitzen wir hier, 2000 Jahre später, nicken, hat ja Jesus gesagt. Und gleichzeitig merken wir, das ist so weit weg von unserer alltäglichen Erfahrung. Nicht, dass wir nicht überhaupt keine Erfahrung in diese Richtung gemacht haben, aber das ist nicht unser Alltag, oder? Oder würde ich jetzt jemand sagen, das erleben wir jeden Tag neu? Also ich nicht. Ich finde, was mich beeindruckt bei den Jüngern ist, sie sind ehrlich. Sie sind wenigstens ehrlich, drucksen nicht rum, verstecken nicht ihr Versagen, irgendwie so irgendwie überdecken und so heimlich irgendwie wegschieben oder sowas, ja, und dann irgendwelche Ausreden finden, sondern sie gehen einfach zu der Quelle der Weisheit und fragen, Jesus, warum haben wir versagt? Warum konnten wir den nicht heilen, nicht befreien? Und das finde ich klasse. Und genauso direkt, wie sie ihn fragen, und ich liebe Jesus, weil er so direkt ist in allen seinen Antworten. Und ich finde, das ist, glaube ich, auch etwas, wer viel in der Bibel liest, der nimmt das irgendwann an, viel direkter auch zu reden und zu antworten. Und er sagt, wegen eures Kleinglaubens. Deswegen. Naja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, die standen jetzt genauso begossen, pudel da rum wie vorher auch. Ja? Was meinst du damit? Die Jünger hatten keinen Unglauben wie die Zeitgenossen. Da müssen wir sorgfältig unterscheiden. Also es ging ihnen nicht darum, dass sie sich nicht an Jesus festmachten. Sie hatten schon das Bekenntnis zu Jesus als dem Messias. Sie haben sich an Jesus festgemacht. Sie waren da drinne im Willen des Vaters unterwegs. Der Kleinglaube war es. Das ist das, was die Jünger gefangen genommen hatte. Es war zu viel Zweifel vorhanden. Also Kleinglaube ist auch etwas wie ein Mischglaube. Er ist eben nicht rein, sondern es vermischt sich ein Fürwahrhalten mit einem, ich weiß doch nicht so recht, ein Mischglaube halt. Und interessant ist, dass dieser Begriff Kleinglaube, der Begriff Senfkorn, stimmt nicht, jetzt bin ich durcheinander. Der Begriff Kleinglaube ist tatsächlich einzigartig in Matthäus. Es gibt ihn sonst nirgendwo im Neuen Testament und auch sonst nirgendwo in griechischen Schriften oder hebräischen Schriften zu der damaligen Zeit. Jesus hat hier einen Begriff geformt, der wirklich einzigartig ist. Und das sollte uns was zu denken geben. Dass das hier nicht irgendwie etwas ist, wo wir einfach drüber weggehen können, sondern wenn das hier so einzigartig formuliert wird, dann hat das etwas zu sagen. Und dieser Kleinglaube begegnet uns eben dann auch an vielen anderen Stellen im Matthäusevangelium. Zum Beispiel bei der Bergpredigt, wo es um das Sorgen machen um Alltägliches geht. Seid keine Kleingläubigen. Matthäus 6, Vers 30, die Stillung des Sturms, ihr Kleingläubigen. Petrus auf dem Wasser, du Kleingläubiger. Als er dann sank oder als sich die Jünger Sorgen um das Brot machten, warum habt ihr nur so einen kleinen Glauben? Obwohl gerade vorher 4000 gespeist wurden. Und das zeigt uns auf, dass tatsächlich dieser Mischglaube, dass der Glaube ist, der uns am meisten herausfordert, auch heutzutage noch, auch mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und Jesus gibt ihnen hier eine einfache Lösung für das Problem mit dem Kleinglauben. Und wir lieben einfache Lösungen, oder nicht? Haben wir es nicht so gerne einfach so, tu dies, tu das, dann wird das funktionieren? Und genau das macht Jesus hier. Das Problem mit euren Kleinglauben behebt ihr, wenn ihr Kleinstglauben hättet. Senfkorn. Glauben. Ganz einfach. Ja, und jetzt sind wir genauso schlau wie vorher, nicht wahr? Und die Jünger auch. Tatsächlich ist es so, dass wir hier in dieser Geschichte etwas haben, das sind die eindrücklichsten Worte im Neuen Testament über Glauben generell. Jesus hat mehrmals vom Berge versetzenden Glauben gesprochen. Auch in der rabbinischen Literatur kennen wir dies als Redewendung. Unmöglich Scheinendes möglich zu machen. Ich bin aber der Meinung, wenn man die anderen Zusammenhänge, wo das von Jesus auch drin vorkommt, anschauen, dass Jesus es nicht nur als eine Redewendung meinte, sondern wirklich wörtlich meinte. Wenn du zu den Bergen sprichst, kann er sich versetzen. Das war nicht nur eine Redewendung, wie man es im Rabbinischen kannte. Jesus geht darüber hinaus. Er sagt, das ist möglich. Aber was ihr dazu braucht, ist Kleinstglaube, Senfkornglaube, nicht großen Glauben. Interessant. Und volkstümlich war eben das Senfkorn das kleinste Samenkorn, das Jesus auch an anderen Stellen immer wieder beispielhaft heranzog. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist denn nun Senfkornglaube? Und vor allem, in welchem Verhältnis steht Kleinglaube und großer Glaube und Senfkornglaube zueinander? Wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir es auseinanderhalten? Jesus hält es auseinander. Und vor allem, wie können wir das bekommen, nicht wahr? Und wie verhält es sich dann, wenn er sagt, nichts wird euch unmöglich sein, dann mit der Erfahrung, ich glaube, jeder von uns hat schon die Erfahrung gemacht, wir haben den Vater um etwas gebeten, wir haben es sogar in Glauben getan und dennoch ein Nein kassiert. Sind wir dann genauso kleingläubig wie die Jünger? Ich weiß nicht, wie ihr mit diesen Fragen umgeht. Mich beschäftigen sie immer wieder und wieder. Was wir hier an Beobachtung machen können, ist, dass die Jünger Kleinglauben hatten, aber eben Kleinstglaube ihnen fehlte. Selbst in der Situation, wo Jesus sie aussandte, Matthäus 10, und sie tatsächlich wiederkamen, auch in Lukas berichtet, dass Jesus 70 aussandte, sie wiederkamen und sich darüber freuten, dass sie Kranke heilen konnten und sogar die Dämonen ihnen untertan waren. Selbst trotzdem haben sie es in dieser Situation nicht schaffen können. Woran lag es? Was für einen Glauben hatten sie damals? Ich glaube, sie hatten einen großen Glauben. Weil Jesus sie aussandte, explizit in dieser Situation, verkündigt das Reich Gottes und ich gebe euch Vollmacht über die Kranken und Dämonen. Und wir haben hier, da gab es, eine Erwartungshaltung und eine Euphorisierung, der dann in ihnen diesen großen Glauben hat anwachsen lassen. Und dann haben sie es einfach ausprobiert und gemerkt, das funktionierte. Und der Glaube wuchs und wuchs und wuchs und wurde immer größer und stärker. Interessant ist, dass wir später nie mehr davon von ihnen in dieser Weise lesen. Es ist tatsächlich an diesen beiden Stellen nur. Also hier hatten sie meiner Meinung nach eher großen Glauben und da noch nicht einen Senfkorn glauben. Und ich habe uns mal die drei verschiedenen Arten ein bisschen systematischer mal mitgebracht, wie wir das vielleicht ein bisschen besser verstehen können und ein bisschen unsere Verwirrung rausnehmen können. Wir haben hier oben einmal die Art großer gleich starker Glaube, Kleinglaube, gleich schwacher Glaube, Senfkornglaube, gleich vorkommender Glaube. Und dann gibt es, ist ein bisschen blöd jetzt hier, Kennzeichen der verschiedenen Glaubenarten und wo sie vorkommen. Und interessant ist, dass uns die Bibel sehr deutlich berichtet, dass der große, der starke Glaube, es hier also viel mehr um Qualität geht und weniger um Menge, um Quantität, dass der sehr stark eben aus dem Natürlichen, aus dem Seelischen entspringt. Aus einer Not- und Verzweiflungssituation oder aus einer starken Euphorisierung. Und das lesen wir dann beim römischen Hauptmann aus Kapernaum, der blutflüssigen Frau, der kananäischen Frau, die zwei Blinden, die Träger, wie wir es letzten Sonntag hörten von Diana, des Gelähmten. Da merken wir, hier haben wir ganz viel Verzweiflung, Not. Da wird aus dem Seelischen heraus in das Geistliche hineingegriffen und aus der Not heraus wird sozusagen ganz viel Emotion freigesetzt, die auch Glauben freisetzen kann. Aber hier befinden wir uns immer noch in der natürlichen Ebene. Denn dieser große Glaube, der starke Glaube, kann jeder. Interessant. Kann jeder natürliche Mensch haben. Das waren alles natürliche Menschen. Und nicht nur Juden, auch Heiden. Heiden konnten diesen großen Glauben haben. Auch heute noch. Und dann gibt es den kleinen Glauben natürlich, den schwachen Glauben. Auch der ist menschlich. Auch der ist seelisch. Der ist geprägt im Gemisch zwischen Glauben und Zweifel. Hin und her gerissen sein. Da haben wir auch ganz viele Vorkommnisse. Alltägliche Sorgen, Bergpredigt habe ich schon gesagt, Jünger im Sturm, Petrus auf dem Wasser, Brotsorgen der Jünger und. Wir können noch die Liste noch weiter fortsetzen. Ich bleibe mal bewusst nur im Matthäusevangelium. Schon da haben wir ganz viele Zeugen über diese verschiedenen Glaubensarten. Und dann haben wir den Senfkornglauben, den Jesus anspricht. Den braucht ihr, damit ihr Berge versetzen könnt. Das ist der vollkommene Glaube. Er ist geistlich. Der Ursprung ist geistlich. Er ist rein, unvermischt und er ist geistgewirkt. Und wir haben bei diesem Glauben, finden wir zuerst bei Jesus allein, und dann bei den Jüngern nach Pfingsten. Nicht vor Pfingsten, sondern nach Pfingsten war dieser geistliche Senfkornglaube bei ihnen vorhanden. Deswegen sagt Petrus an der schönen Pforte, was ich habe, das gebe ich dir. Ich habe diesen geistgeschenkten, geistgewirkten Glauben. Ich kann ihn dir geben. Ich gebe ihn dir, steh auf und geh. Das ist etwas, ihr Lieben, da drinnen bewegen wir uns im menschlichen, seelischen Bereich noch, das dann ins Geistliche, in die geistliche Welt eingreift. Hier befinden wir uns im Geistlichen, wo wir aus dem Geistlichen in das Weltliche hineinbringen. Das ist der Unterschied. Wir haben also eine Richtungsverkehrung. Das macht die Qualitätsunterschiede dieser drei Glaubensarten aus. Deswegen sagt Jesus, was euch fehlt, ist Kleinstglaube, Senfkornglaube, dass ihr von dem Vater nehmt und in die Welt bringt. Der große Glaube ist kein schlechter Glaube. Nur weil er sein Ursprung natürlich ist, seelisch ist. Es gibt jetzt hier keine Gut- oder Schlecht-Bewertung. Bitte das nicht machen. Jeder von uns ist damit unterwegs. Und wenn du geistgetauft bist, wenn du ein Kind Gottes bist und geistgetauft bist, dann bist du in der Lage, diesen geistgewirkten Senfkornglaube zu empfangen. Vorher nicht. Nur erst dann. Jesus war geistgetauft im Gegensatz zu seinen Jüngern bis Pfingsten. Deswegen hat es den Unterschied gegeben. Meine Beobachtung ist, dass wir ganz häufig in Heilungsveranstaltungen, in Gottesdiensten, im Gebet mit Kranken, auch im Gottesdienst, uns ganz häufig in diesem Bereich bewegen. Es ist nichts verkehrt, bitte, nicht schlecht. Aber das ist der Bereich, in dem wir uns bewegen, ganz häufig. Und meine Erfahrung ist, gerade so Veranstaltungen, Heilungsveranstaltungen oder sowas, fängt tatsächlich durch das Erzählen von Zeugnissen, durch Lobpreis, durch Sein in der Gegenwart Gottes, die vorbereitet wird mit Anbetung und Lobpreis, die vorbereitet wird dann von Sprechern, an die wir eine besondere Erwartungshaltung auch haben, weil man von ihnen sagt, dass sie Heilungskraft oder Gabe haben, kommen wir ganz stark hier in diesem Bereich unser natürlicher Glaube, dann häufig gepaart mit eigener Verzweiflung wegen eigener Krankheit, fängt er an, euphorisiert zu werden aus unseren Emotionen heraus und er fängt an zu wachsen. Und das ist gut, das ist etwas Gutes. Meine Erfahrung ist aber auch, dass dieser immer noch seelische Glaube häufig nicht so lange anhält, wenn er aus so einer Euphorisierung heraus entsteht, wie zum Beispiel Glaube, der aus einer Not- und Verzweiflungssituation heraus entsteht, wie bei dem Vater oder wie bei all den anderen, die wir hier lesen können. Die waren bis auf den Tod hin verzweifelt. Das war alles, all in. Hier ging gar nichts anderes mehr. Entweder Jesus, du oder ich verrecke. Okay, das ist die Situation, die wir hier lesen. Ich habe wenige Heilungsveranstaltungen erlebt, wo die Menschen in dieser äußersten Todesverzweiflung nach vorne gerannt kamen, sich platt auf den Boden geschmissen haben, geschrien haben, Herr, erbarme dich meiner. Das ist der Unterschied. Und dann wächst zwar Glaube, aber ein paar Wochen später, und das können vielleicht einige bestätigen, wenn dann all das andere des Lebens wieder das überwiegt, verschwindet auch dieser Glaube, der euphorisierte, noch seelische Glaube, der natürliche Glaube. Und Schmerzen kommen wieder. Und was machen wir dann? Du glaubst nicht genug. Was bist du denn für einer? Jesus sagt, er sagt nicht, dass dieser, der starke, der große Glaube, schlecht ist. Was er sagt, ist aber, ihr braucht einen anderen Glauben. Einen anderen Glauben. Und ich glaube, es ist wichtig für unsere eigene geistliche Gesundheit, auch seelische Gesundheit, dass wir das unterscheiden lernen. Jesus gibt uns hier an dieser Stelle besonders eben diese Ausrichtung, werdet gesund, bleibt auch gesund in eurer Seele, versteht, was abgeht, denn wenn wir das lernen, wenn wir es schaffen, unsere Erfahrungen sachlich zu betrachten und einzuordnen, dann bleiben wir gesund. Und dann müssen wir uns auch nicht selber fertig machen oder andere fertig machen, sondern können uns einander tragen. Ein sachlicher Umgang ist unser Freund, nicht unser Feind in diesen Dingen. Über den Kleinglauben, glaube ich, muss ich nicht allzu viel sagen. Jakobus gibt da ja in seinem Brief noch weitere Einsicht, dass derjenige eben wie eine Meereswoge hin und her geworfen ist und sich nicht wundern muss, dass er nichts empfängt. Interessant ist, dass da dann von Zweifel und Zwiespältigkeit die Sprache ist, also die Psychos, zwei Seelen in unserer Brust schlagen da. Ich will glauben wie der Vater, aber hilf meinem Unglauben. Hilf meinen Zweifeln, mach sie weniger. Jesus, ich will glauben, ich glaube, aber ich zweifle auch gleichzeitig. Zwei Seelen schlagen so häufig in unserer Brust. Das ist der kleine, der schwache Glauben. Das Tolle ist an dem Vater, er erkennt wenigstens sein Dilemma und bringt es zur Sprache. auch hier eine Einladung an uns. Wenn wir hier am Kämpfen sind, wenn wir merken, es ist zu viel Zweifel, zu viel Mischglaube da, dass wir das nicht erreichen können. Jesus, komm, hilf mir. Die Jünger bitten Jesus einmal, mehre uns den Glauben. Also verringere unsere Zweifel. Jesus sagt, es ist der Senfkornglaube. Und dieser Senfkornglaube, der unsere Probleme löst, den empfangen wir durch Gebet. Durch Gebet. Und es ist auch deutlich, wenn wir die Anzeichen, die Quellen uns anschauen, dass wir diesen Glauben nur im Gebet bekommen können. Hier befinden wir uns immer noch in der natürlich-seelischen Ebene. Wir nehmen aus der seelischen Ebene, greifen wir in den Himmel. Hier brauchen wir das Gebet, das Verbundensein mit dem Vater, das sich an ihm festmachen, um aus dem Himmel auf die Erde zu bringen. Deswegen ist das eben der geistliche, von Gott geschenkte Glauben, den wir brauchen. Das ist der Glaube, der von Paulus dann auch als Geist, vom Geist Gottes geschenkte Gnadengabe beschrieben wird. In 1. Korinther 12, Vers 8 und 13, Vers 2. Und in Römer 12, Vers 3, da lesen wir: Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Da sind wir hier. Jünger, was euch fehlt, ist der Glaube von Gott, der Senfkornglaube, der von ihm zugeteilt wird. Und schätzt euch entsprechend dieses Glaubens, von Gott geschenkten Glauben ein. Macht euch nicht größer oder kleiner, als ihr seid, sondern erkennt, was Gott euch zugeteilt hat. Und ich glaube, dass das so wichtig ist, weil es uns davor bewahrt, gesetzlich zu werden, stolz über andere zu richten, stolz über andere zu bewerten, die vielleicht nicht den gleichen Glauben aufbringen können wie wir. Denkt dran, das ist seelisch. Und wer bist du und wer bin ich, dass wir jemanden sagen können und bewerten können, du bist kein richtiger Christ, du bist kein richtiger Jünger Jesu, weil du nicht genug starken Glauben aufbringen kannst. Wer bist du und wer bin ich, dass wir noch nicht mal in den Füßen, in den Schuhen des anderen gelaufen sind, dass wir gar nicht wissen, woran es liegt, dass das nicht der Fall ist. Und noch weniger hier, dass wir hier zu Richtern werden. Du musst mehr beten, musst mehr Gott suchen. Ja, das müssen wir. Und dafür nehmen wir uns auch gleich Zeit noch. Aber Gott teilt zu. Er bestimmt das Maß. Er bestimmt das Maß. Und deswegen nennt Paulus in die Mitte, nimmt er hinein und sagt dann am Ende von 1. Korinther 12, trachtet nach den größeren Gaben. Ja, das sollen wir machen, und zwar eifrig, nach den großen, vollzüglicheren Gnadengaben. Und das ist unser Job. Das ist unser Job und wir dürfen wie die Jünger bitten, Papa, mehr, bitte ein größeres Maß, ein größeres Maß. Das dürfen wir machen. Mit der Bitte dürfen wir kommen. Und das sollten wir auch. Und wir sollten dranbleiben und uns nicht enttäuscht abwenden, wenn es noch nicht so weit ist. Aber was wir nicht sollten, ist übereinander richten. Denn egal wie groß das Maß ist, das Gott dir zugeteilt hat im Glauben, sagt Paulus in 1. Korinther 13, Egal, selbst wenn du Glauben hättest, um Berge zu versetzen, aber die Liebe nicht, wäre es nichts wert. Nichts wert. Sondern es ist die Liebe, die uns überhaupt erst fragen lässt. Es ist die Liebe zu dem Nächsten, die uns überhaupt in diese Lage versetzt, den Vater zu flehen, anzuflehen, sagen, hab Erbarmen, schenk mir ein anderes Maß, dass ich helfen kann, dass ich einbringen kann. Darum sollten wir bitten. Dass sie die, die vielleicht kleinmütig und verzagt sind, die ein kleineres Maß von Gott zugeteilt bekommen haben, dass wir sie unterstützen und tragen können und für sie glauben können. Die Jünger, hätten sie diesen Glauben gehabt, hätten sie ihn befreien können und heilen können, den Sohn. Auch wenn der Vater nicht geglaubt hat oder Kleinglauben hatte, gezweifelt hat. Es bewahrt uns davor, aus eigener Anstrengung Glauben produzieren zu wollen. Und es gibt immer wieder diese Aufbrüche, auch in der Christenheit, die uns versuchen, hineinzuführen, dann auf so scheinbar leichte Wege. Name it and claim it. Musst es nur aussprechen und nur nehmen, dann wirst du es haben, dann funktioniert's. Da befinden wir uns immer noch auf dieser Ebene. Und es ist fürchterlich anstrengend. Und es ist so oft enttäuschend. Und es ist leider auch so oft verletzend gewesen. Jesus sagt, nicht euch fehlt großer Glaube. Jesus sagt, euch fehlt Kleinstglaube. Den geistgewirkten und vom Vater zugemessenen Glauben. Ich denke, es ist deutlich geworden, was Gott von uns möchte. Nicht, was wir ihm zu bringen haben, sondern was er uns schenken möchte. Und das Einzige, was wir zu geben haben, ist unser Herz. Unser Herz und unseren Geist zu öffnen. Und das Erste ist zu sagen, Vater, lehre mich zu lieben. Ich sehe es in meinem eigenen Leben. Was uns so oft wirkungslos sein lässt, ist, und da nehme ich uns als ganze Christenheit im Westen rein, dass wir ganz häufig zu wenig lieben und aus dieser zu wenigen Liebe nicht genügend Energie aufbringen, um den Vater zu bestürmen und zu bitten, schenk mir diesen Senfkorn Glauben. Komm, Geist Gottes, erfülle mich neu mit deiner Kraft, erfülle mich neu mit deinem Glauben. Das ist es doch. Dass wir nicht dranbleiben. Und dann beten wir 2-3 Mal für jemanden und da geschieht nichts und schon ziehen wir uns zurück. Es ist meine Wirklichkeit. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ist es nicht ganz häufig so? Dieser Kleinstglaube bekomme durch Gebet. Durch nichts anderes, durch die Beziehung mit dem Vater. Das ist, was Jesus uns vorlebte. Das ist das, als er vor dem Grab von Lazarus stand. Vater, ich bitte dich jetzt. Ich weiß, dass du meine Gebete erhörst. Aber ich bitte dich trotzdem, damit alle um mich herum sehen, dass du mich gesandt hast und lernen können. Jesus war in diesem Gebet, in dieser Verbindung mit dem Vater permanent drin. Er wusste. Und wisst ihr, was das, der große Unterschied innerlich als Gefühl ist? Und ich kenne diese Unterschiede. Wenn wir hier uns bewegen, dann denken wir, dass es möglich ist. Wenn wir uns hier bewegen, dann wissen wir, dass es geschieht. Das ist der feine Unterschied. Und ich kenne Situationen, wo ich mit Leuten gebetet habe, habe ich gedacht, ich weiß, ich denke, es kann geschehen. Aber ich habe auch Situationen erlebt, wo ich den hatte, den Senfkornglauben, den vom Geist Gottes gegebenen Impuls, und ich wusste, es geschieht. Ein Wort und es geschah auch. Manche sind auch von Gott, haben einen großen Glauben geschenkt bekommen, als besondere Gabe. Und die können sprechen und es geschieht. Und der Vater bittet uns, als sein Leib, einander da drinnen zu unterstützen. Mit den unterschiedlichen Gaben, die wir geschenkt haben, auch dem unterschiedlichen Maß, dem wir zugeteilt bekommen haben. Und dass wir uns dann nicht einander vergleichen. Dass wir nicht neidisch auf den anderen schauen, sondern selber uns davon anstoßen lassen und sagen, Vater, wie kann ich dir noch mehr und meinen Geschwistern noch mehr dienen? Darum geht es dann. Strebt aber eifrig nach den vorzüglicheren Gnadengaben. Und wir gehen jetzt in die Zeit vor Gott. Und ich möchte euch einladen, diese Einladung des Geistes Gottes an uns weitergeben und aussprechen. Ich weiß nicht, wo du dich am stärksten verortest. Wo du sagst, das ist mein Glaube. Ich bewege mich da oder ich bewege mich da oder ich bewege mich da. Oder vielleicht eine Mischung von allen dreien. Und dass wir ganz so echt und real, wie die Jünger und wie der Vater, jetzt einfach zu Jesus kommen und ihm das einfach mitteilen. Jesus, ich habe so viel Zweifel, bin oft so hin und her gerissen. Ich glaube an dich, hilf meinem Unglauben. Stärke meinen Glauben oder noch besser, ich suche dich, Heiliger Geist. Schenk mir neu die Kraft und den Glauben deines Geistes. Komm, Heiliger Geist. Ich will da drinnen bleiben. Ich will suchen. Und ich will ein neues Maß von dir geschenkt bekommen. Nicht zum eigenen Nutz, sondern weil ich liebe. Weil ich meine Liebe ausgießen möchte in die Gemeinde und zu den Menschen um mich herum. Und nimm einfach diesen Moment heute Morgen als eine Einladung, als eine Chance für dich, dich klar zu machen vor Gott, klar innerlich zu werden, auch die Verwirrung aufzuheben innerlich, die es ganz häufig mitbringt, diese vielen verschiedenen Begriffe. Und dann sei an deinem Platz, geh da auf die Knie, schmeiß dich hier am Kreuz vor Jesus, auf den Boden. Geh nach hinten in unseren Gebetsraum. Knie dich da auf den Teppich, ist ein bisschen weicher. Aber geh zu Jesus.